Ja, es gibt bei den Monty Python-Filmen diese wunderbare Überleitung immer, wenn John Cleese sagt, now for something completely different. Und das ist jetzt auch der Fall. Also ich glaube, zwischen den Klimamodellen, die Sie vorgestellt haben, und das, was ich mache, da ist doch ein Gap. Und ich beginne mit einem Bekenntnis. Das ist immer gut, wenn man Vorträge mit einem Bekenntnis beginnt. Also wie komme ich überhaupt zu meinem Thema? Ich hatte, das hat Heiko in seiner Einleitung heute Morgen ja auch gesagt, als wir über das Thema Haus zum ersten Mal sprachen, sofort natürlich die intuitive Eingebung als geschulter Literaturwissenschaftler Rilke, ist klar. Rilke, wer jetzt kein Haus baut, baut sich keines mehr. Und dann habe ich mir überlegt, zweite Intuition, ob sich das Haus als ein nostalgischer Rückzugsort überhaupt noch beschreiben lässt. Und darauf hat dann ja Niklaus Wegmann hingewiesen. Ich meine, das Haus ist ja heutzutage vielleicht etwas Virtuelles, was man mit einem Stick mit sich rumträgt und dann im nächsten Hotelzimmer, egal wo man ist, einfach in die Wand lädt. Und dann hat man seine Illumination oder seine Umgebung schon bei sich. Also das funktioniert nicht mehr mit Rilke, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich etwas getan, was man eigentlich immer tun sollte. Ich habe am Abendbrottisch mit meiner Familie darüber gesprochen. Daher mit meiner ältesten Tochter, also Haus, was fällt denn dazu ein? Also ich überlege gerade, was mache ich eigentlich da? Und sagte meine älteste Tochter zu mir, es gibt noch ein total cooles Lied. Kennst du das nicht mehr? Und dann habe ich gesagt, ja, kenne ich. Ja. Und da gibt es auch diesen eingängigen Refrain, der eigentlich die Gegenthese zu der These von Niklaus Wegmann wäre. Das Haus ist doch wohl noch ein sehr nostalgischer Ort, wenn man das sich anhört.
Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.
Also das ist interessant, ne? Also ich habe gedacht, 20 Kinder, da arbeite ich dran. Und,
du bist ja schon weiter.
Ich bin dabei, ja. Ich bin, also, Knut und ich haben vorgelegt. Aber das Zweite habe ich dann auch interessant gefunden. Alle kommen vorbei, ich brauche nicht rauszugehen. Das Haus ist also offensichtlich ein Ort, wo Familie produziert wird. Aber es ist auch ein Ort, der als Gastraum kodiert ist. Und wenn man den Gedanken weiter verfolgt, dann kommt man endlich dann auch zu dem Titel meines Vortrags, Haus und Hospitalität, also Gastlichkeit, das Haus als Gastraum. Und ich gestehe, dass ich den Fokus jetzt mehr auf die Gäste als auf das Haus lege, aber das Haus spielt eine Rolle dabei und Sie werden hoffentlich herausfinden, welche. Ich fange an mit Thomas Mann. In Thomas Manns Roman Die Buddenbrocks ist das Haus der Familie nicht nur zentraler Schauplatz der Handlung über mehrere Generationen hinweg, es ist zugleich auch Symbol des Niedergangs und Verfalls der Familie. Ziemlich genau in der Mitte des Buches, wo Höhepunkt und Peripetie der Familiengeschichte mit der Errichtung eines neuen Hauses unmittelbar zusammenfallen, stellt das gerade zum Senator ernannte Familienoberhaupt Thomas Buddenbrock resigniert und in hellsichtiger Vorausahnung fest, wenn das Haus fertig ist, so kommt der Tod. Und tatsächlich geht es ja fortan bergab, sodass bereits wenige Seiten später der jüngste Spross der Familie, der 8-jährige Hanno Buddenbrock, mit, Zitat, gedankenloser Sorgfalt einen sauberen Doppelstrich unter das genealogische Gewimmel des Familienbuches zieht. Von seinem Vater zur Rede gestellt, antwortet er nur, ich glaubte, es käme nichts mehr. Leuchtet die metaphorische Engführung von Haus und Genealogie im Kontext der Buddenbrocks unmittelbar ein? So lässt sich die viel zitierte Sentenz, wenn das Haus fertig ist, so kommt der Tod, dennoch nicht wirklich verallgemeinern. Zwar sind sowohl der Bau eines Hauses wie der Aufbau einer Familie anstrengende Unternehmungen, doch der Abschluss der Bautätigkeit bedeutet gemeinhin ja nicht notwendig den Stillstand der genealogischen Entwicklung. Und das hat ja Heiko gezeigt, also mit den Hausaufschriften. Man sieht, die erste Generation wird rausgetragen, die zweite, die dritte, das Haus überdauert. Und wer selbst einmal ein Haus gekauft oder gebaut hat, der weiß ja auch, dass man damit eigentlich nie fertig wird. Vor allem aber ist das Haus als selbsterbautes und eigenes ja auch ein privat intimer Ort der Zeugung und der Geburt sowie der Aufzucht der Kinder. Das Haus ist also genau der Platz, an dem sich die Genealogie der Familie fortschreibt. Und die Familie ist ja auch so ein Projekt, mit dem man nicht so schnell fertig wird. Zugleich aber ist das Haus ein Ort der Begegnung mit dem Fremden. Ein Gastraum, der durchaus die Züge eines öffentlichen Raumes trägt, da der Gast das Haus auf eine ganz eigene und nicht immer unproblematische Weise kodiert. Der Fremde, der an die Tür des Hauses klopft, hat ein Recht auf Gastlichkeit und umgekehrt hat der Hausherr eine Pflicht zur Gastfreundschaft. In Schillers Die Kraniche des Ibikus liest man: Von fern her kommen wir gezogen und flehen um ein wirtlich Dach. Sei uns der Gastliche gewogen, der von dem Fremdling wehrt die Schmach. Beides allerdings, das Recht auf Gastlichkeit und die Pflicht zur Gastfreundschaft, ist an gewisse Bedingungen geknüpft, die die Eckpunkte der sozialen Topographie des Hauses als Gastraum markieren. Hans-Dieter Barr hat in seiner luziden Studie die Befremdlichkeit des Gastes hervorgehoben, dass Gastlichkeit die den hierarchischen Sozialbeziehungen impliziten Herrschaftsverhältnisse vorübergehend einseitig verkehrt. Zitat: Wie auch immer die Herrschaftsverhältnisse gegenüber Dritten nach außen und innen aufrechterhalten werden, durch die Umwidmung dem Gast gegenüber, mein Haus sei dein Haus, stellt sich die Herrschaft in den Dienst des Gastes. Gastfreundschaft bzw. Gastrecht erweisen sich vor diesem Hintergrund als eine Ausnahmesituation, die mit der normalen sozialen Ordnung bricht. Dennoch aber gehört Gastfreundschaft zu den ursprünglichsten anthropologischen Sollensaufforderungen, deren rechtlich kodifizierte Form bis in die griechische Polis zurückreicht. Mit Blick auf den jüdisch-christlichen Kulturkreis findet sich die immer wieder zitierte Urszene im 18. Kapitel des 1. Buch Mose, in dem Abraham drei Fremden, die zur heißesten Mittagsstunde vor sein Zelt treten, Gastrecht gewährt und sie bewirtet. Allerdings ist diese Szene so uneigennützig nicht, wie sie auf den ersten Blick erscheint, denn Abraham weiß, dass es Gott selbst ist, der hier vor seiner Tür tritt, und man muss zugeben, dass es nicht ganz unproblematisch wäre, einen solchen Gast abzuweisen. In der jüdischen Tradition findet sich auch der bekannte Brauch, an einem gedeckten Tisch einen Stuhl unbesetzt zu lassen, damit der Messias, sollte er unerwartet an die Tür klopfen, einen freien Platz findet. Die Erwartung des messianischen Gastes ist aber ebenfalls ein Sonderfall von Gastfreundschaft, vor allem deshalb, weil der Messias meist nicht kommt. Auch im Neuen Testament wird an mehreren Stellen zur Gastfreundschaft aufgefordert, wenngleich dies auch hier nicht ohne ein gewisses Kalkül geschieht. So heißt es in Hebräer 13: Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen schon Engel beherbergt. Jesus selbst tritt als der Unbehauste auf, als derjenige also, der beständig auf Gastfreundschaft angewiesen ist und dem diese als äquivalenter Maßstab individueller Gottesliebe respektive als Indikator der jeweiligen Reue gilt. Wer Gastfreundschaft gewährt, zeigt unbedingte Liebe, ihm können seine Sünden also vergeben werden. Die Philosophie hat Gastfreundschaft in der Regel als eine moralische Kategorie zu fassen versucht. In der nikomachischen Ethik des Aristoteles, die als Tugendethik bekanntermaßen das individuelle Glück als primäres Ziel proklamiert, ist zunächst relativ pragmatisch von der richtigen Zahl der Gäste die Rede. Zitat: Nicht viele Gäste, aber auch nicht ohne. Gastfreundschaft ist bei Aristoteles mit dem Motiv des Nutzens verbunden. Die Öffnung des eigenen Hauses für den Fremden ist deshalb attraktiv, weil sie die Aussicht auf einen künftigen Vorteil gewährt. Das heißt, sie wird letztlich als eine Investition in die Zukunft begriffen, in der man vielleicht selbst als Gast für die Mühen entlohnt wird, die man jetzt als Gastgeber aufgewendet hat. Völlig anders als Aristoteles argumentiert dann Immanuel Kant, der eine deontologische Perspektive einnimmt. Gastfreundschaft zu üben ist eine Pflicht gegen sich selbst, die deshalb imperativischen Charakter zu entfalten vermag, weil die moralische Freiheit des Menschen von seiner Fähigkeit abhängt, die Pflicht gegen sich selbst als eine Pflicht gegen die Menschheit in seiner Person zu abstrahieren. Daher kann Kant im dritten Definitivartikel zum ewigen Frieden auch fordern, dass das Weltbürgerrecht auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt werden soll. Und Kant definiert Hospitalität als, Zitat, das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines anderen wegen, von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Genau betrachtet plädiert Kant hier also eher für ein Besuchsrecht als für ein uneingeschränktes Gastrecht. Denn sein Argument folgt im Kern der Logik des Naturrechts. Weil nämlich, so Kant, die Oberfläche der Erde nur beschränkten Platz bietet, habe niemand mehr Recht, an einem bestimmten Ort der Erde zu sein, als ein anderer. Die Tatsache, dass Gastfreundschaft als eine moralische Sollensaufforderung an uns herantritt, also nicht notwendig einem Akt der Spontaneität entspringt, resultiert aus der Angst vor der Begegnung mit dem Fremden schlechthin. Vor allem Jacques Derrida hat herausgearbeitet, was es eigentlich bedeutet, absolute Gastfreundschaft zu üben. Und mit absoluter Gastfreundschaft meint er den Modus jener Bewegung, der Pflicht zur Gastfreundschaft zugrunde liegt, der sie aber auch supplementiert. Absolute Gastfreundschaft erfordere, so Derrida, dass ich mein Zuhause öffne und zwar nicht nur dem Fremden, der über einen sozialen Status und einen Namen verfügt, sondern es auch dem Unbekannten, Anonymen, absolut Anderen öffne. Absolute Gastfreundschaft hieße dann, diesem absolut Anderen eine Stadt geben, ihn Stadt haben zu lassen, an dem Ort, den ich ihm anbiete und dass ich dies alles tue, ohne von ihm eine Gegenseitigkeit zu verlangen oder ihn nach seinem Namen zu fragen. Die aristotelische Antizipation eines künftigen Nutzens würde insofern dem wahren Kern der Gastfreundschaft zuwiderlaufen. Derrida folgert daher, dass das Gesetz der absoluten Gastfreundschaft gebiete, Zitat, mit der rechtlich geregelten Gastfreundschaft, mit dem Gesetz oder der Gerechtigkeit als Recht zu brechen. Hinter Derridas Überlegungen steht die grundlegende Frage, in welcher Weise überhaupt ein Zugang zum Fremden in allen seinen Erscheinungsformen möglich ist. Man kann das Problem auch von der anderen Seite her beleuchten und im Rekurs auf eine Formulierung von Bernhard Waldenfels fragen, wie können wir auf Fremdes eingehen, ohne schon durch die Art des Umgangs seine Wirkungen, seine Herausforderungen und seine Ansprüche zu neutralisieren. Gastfreundschaft im Sinne einer bedingungslosen Öffnung des eigenen Hauses dem Fremden gegenüber erweist sich vor diesem Hintergrund als eine geradezu paradigmatische Situation, deren transzendentale Voraussetzung zu klären ist. Was darf der Hausherr von seinem Gast erwarten? Kann überhaupt so etwas wie ein Konsens über die Form der Kommunikation mit dem Fremden vorausgesetzt werden? Zu Recht fragt Derrida, ob wir von dem Fremden, bevor und damit wir ihn bei uns aufnehmen können, wirklich verlangen sollten, uns zu verstehen, das heißt, unsere Sprache zu sprechen, in allen Bedeutungen dieses Ausdrucks. Und es liegt ja auf der Hand, dass derjenige, mit dem man bereits all das teilt, was mit einer Sprache geteilt wird, nicht mehr in dem Sinne als Fremder zu bezeichnen wäre. Ich möchte im Folgenden an einigen literarischen Beispielen, und ich meine mit Literatur jetzt also einen weiten Literaturbegriff, an einigen literarischen Beispielen der Gastfreundschaft das intrikate Verhältnis von Haus und Hospitalität erläutern, wobei die gewählten Beispiele gleichsam als Testläufe auf die Herausforderungen und die Ansprüche des Fremden begriffen werden können. Und ich beginne mit Richard Wagners Oper »Die Walküre«, der zweiten Oper der Tetralogie »Der Ring des Nibelungen«. Zunächst einige sehr kurze Bemerkungen zum Kontext und Inhalt. Ich kann nicht voraussetzen, dass Sie alle Wagner-Experten sind. Also ganz, ganz kurz. Nicht? »Der Ring des Nibelungen« ist ein aus vier Opern bestehender Opernzyklus, den Wagner mit Unterbrechungen von 1848 bis 1874 geschrieben und komponiert hat. In chronologischer Reihenfolge sind das die Opern »Das Rheingold«, »Die Walküre«, »Siegfried« und »Götterdämmerung«. Der gesamte Zyklus hat eine Aufführungsdauer von etwa 16 Stunden und die Handlung spielt auf zwei Ebenen. Einmal die Ebene der Götter und hier steht vor allem der Gottvater Wotan mit seiner Frau Fricka im Mittelpunkt und auf der anderen Ebene die Geschichte der Menschen, welche freilich mit der der Götter eng verwoben ist. Die zweite Oper, also die Walküre, eröffnet mit einer Szene, in der ein junger Mann in ein Haus tritt, um dort Schutz vor seinen Verfolgern zu finden. Und der erste Satz der Oper lautet, wes Herd dies auch sei, hier muss ich rasten. Im Haus waltet, um es mit Schiller zu sagen, die züchtige Hausfrau Sieglinde, die Ehefrau von Hunding, welche den müden Fremden umsorgt und ihm mitteilt, dies Haus und dies Weib sind Hundings eigen, gastlich gönnt er dir Rast, harre bis heim er gekehrt. Soweit so gut, möchte man meinen. Auf die Frage Sieglindes, vor wem er denn fliehe, antwortet der Gast nur: Misswende folgt mir, wohin ich fliehe, Misswende naht mir, wohin ich mich neige, dir, Frau, doch bleibe sie fern, fortwendig Fuß und Blick. Doch Sieglinde fordert den Fremden auf zu bleiben, und zwar mit einem Argument, das zugleich ein Hilferuf ist: so bleibe hier, nicht bringst du Unheil dahin, wo Unheil im Hause wohnt. Der Fremde bleibt also, und als der Ehemann Hunding mit seinen Männern nach Hause kommt, stellt sich heraus, dass es eben diese waren, vor denen der Fremde geflohen war. Der Verfolgte hat also Schutz im Haus des Verfolgers gesucht. Und interessant ist nun, dass Hunding, obwohl der Fremde, den er verfolgt hat, nun waffenlos vor ihm steht, sich an die ungeschriebenen Gesetze des Gastrechts hält. Mein Haus hütet, Wölfling, dich heut. Für die Nacht nahm ich dich auf, mit starker Waffe doch wehre dich morgen. Bemerkenswert ist dieses Verhalten Hundings vor allem deshalb, weil der Fremde sich zuvor in dem Gespräch mit dem Hausherrn als Zugehöriger eines geächteten Geschlechts offenbart, das wild im Wald lebt und aufgrund seiner Fremdartigkeit von allen Mitgliedern der Gesellschaft gehasst und verfolgt wird. Hunding öffnet also sein Haus dem absolut Fremden. Mehr noch, er öffnet es seinem Feind, dem er am nächsten Morgen im Kampf auf Leben und Tod gegenübertreten wird. Mit dieser bedingungslosen Gastfreundschaft Hundings wird also ein impliziter Pakt zwischen dem Hausherrn und dem Fremden geschlossen, dessen primäre Intention darin besteht, dem Fremden eine Rolle zuzuschreiben, nämlich die des Gastes. Der Gastherr muss ja zumindest implizit voraussetzen, dass sich derjenige, dem er Gastrecht gewährt, weil er Fremdheit eben auch wie ein Gast verhält. Genau dies geschieht hier nun nicht. Sieglinde hat nämlich ihrem Mann Hunding einen Schlaftrunk verabreicht, um mit dem Fremden auch mal ungestört plaudern zu können. In ihrem Gespräch erweist sich jetzt dreierlei. Einmal, dass Sieglinde in ihrer Ehe mit dem finsteren Hunding nicht unbedingt glücklich ist. Zweitens, dass Sieglinde und der Fremde sich nun ja zueinander hingezogen fühlen. Und schließlich, dass sie Geschwister, ja sogar Zwillingsgeschwister sind. Sieglinde gibt darauf dem Fremden, dem namenlosen Fremden, einen Namen, sie nennt ihn also Siegmund, den dieser auch freundlich annimmt. Nenne mich du, wie du liebst, dass ich heiße, den Namen nehme ich von dir. Und der aufmerksame Zuschauer weiß nun, und auch der Zuhörer, Sie wissen ja, diese Wagner-Opern haben diese Leitmotivtechnik und dann erklingen diese Motive immer. Man weiß also jetzt schon, dass der gemeinsame Vater dieses Zwillingspärchens, der Gott Wotan selbst ist, der sie nach ihrer Geburt absichtlich getrennt hat, um sie später wieder zwecks Zeugung eines gemeinsamen Kindes zusammenzuführen. Die problematische Situation antizipierend, in die Siegmund im Haus Hundings kommen würde, hat Wotan ein Schwert in den Stamm einer Esche gestoßen, die in der Mitte des Hauses wächst. Ein Schwert, das jetzt nur von Siegmund selbst aus dem Stamm gezogen werden kann. Sie sehen also, Wagner verwebt hier alle mythologischen Motive. Und der erste Akt der Götterdämmerung gipfelt jetzt in der Szene, in der Siegmund das Schwert aus dem Stamm zieht, um sich dann in wilder Begierde auf seine ihn willig erwartende Schwester zu stürzen mit den Worten: Braut und Schwester bis zu dem Bruder, so blühe denn Welsung in Blut. Und ich meine, wenn ich jetzt über Wagner rede, dann müssen Sie jetzt da durch. 2 Minuten Wagner auf die Ohren. Ne? Das, zu viele Noten, ne? Ist völlig klar. Viel zu viele, aber toll. Er hat das Schwert gerade rausgezogen. Das ist die Schlussszene.
Wir sehen jetzt nichts.
Warum ist das so, Herr Knörr? Da ist es. Ja, hören Sie zu. Ist toll. Ja, und so weiter. Ne? Also dann lasse ich das sein. Wollte Ihnen noch mal so einen Eindruck geben, weil die Musik ist ein bisschen interessant an der ganzen Szene. Und ich erkläre noch warum. Hunding bezahlt also für seine Gastfreundschaft einen hohen Preis. Er verliert seine Ehefrau, wobei die Ehebruchszene zugleich eine Szene des Inzest ist und somit in doppelter Weise die gebotene Norm überschreitet, wird Hundings Haus zunächst durch sein bedingungsloses Verhalten als Gastraum kodiert. So tun Sieglinde und Siegmund alles, um diesen Gastraum zu missbrauchen. Dennoch aber liegen die Sympathien des Publikums auf ihrer Seite. Und die komponierte Musik, wie Sie gehört haben, tut ein Übriges, um das allen Normen der Gastfreundschaft zuwiderlaufende Verhalten des Geschwisterpaares in einem positiven Licht erscheinen zu lassen. Die sich zart anbahnende und dann ekstatisch entfaltende Liebe zwischen den Geschwistern wird klar als das höhere Gut gegenüber den normativen Sollensaufforderungen des Gastrechts positioniert. Der Gastraum des Hauses wird zum Vollzugsraum einer ehebrecherischen und inzestuösen Liebe. Und wir als Zuschauer finden das in diesem Fall völlig in Ordnung. Das geht natürlich tragisch aus, ne? Das muss ja tragisch ausgehen. Aber erstmal ist das toll. Eine Angeschichte der Gastfreundschaft erzählt Wagner in der Oper Lohengrin, die 1850 uraufgeführt wurde. Da habe ich jetzt keine Musik, keine Angst. Im Zentrum steht hier die Liebesgeschichte zwischen dem Gralsritter Lohengrin und Elsa von Brabant. Elsa wird zu Unrecht von Friedrich von Telramund des Mordes an ihrem verschollenen Bruder bezichtigt. Im Gottesurteil soll nun erwiesen werden, ob sie schuldig oder unschuldig ist. Also ein Ritter muss jetzt für Elsa im Kampf auf Leben und Tod gegen Telramund antreten, doch niemand hat dazu Lust, obwohl Elsa sich selbst und ihr Königreich als Preis auslobt. Und daraufhin kniet also Elsa nieder und betet in völliger Entrückung, Gott möge ihr einen Ritter schicken. Und dann erscheint also auch Lohengrin in einem Boot, das von einem Schwan gezogen wird, und willigt ein, für Elsa zu streiten. Aber er stellt eine Bedingung. Ich zitiere: Elsa, soll ich dein Gatte heißen, soll Land und Leut ich schirmen dir, soll nichts mich wieder von dir reißen, muss einst eines du geloben mir. Nie sollst du mich befragen, noch Wissens Sorge tragen, woher ich kam, der Fahrt, noch wie mein Name, noch Art. Lohengrin insistiert also darauf, dass seine Fremd- und Andersartigkeit auch dann aufrechterhalten bleibt, wenn er als Ehemann Elsas eigentlich in die Gesellschaft aufgenommen worden ist. Also anders formuliert, Lohengrin will seinen Gastzustand auf Dauer stellen. Er fordert absolute Gastfreundschaft, indem er Namen und Herkunft kategorisch verweigert. Nun ist ein solches Frageverbot, zudem, wenn es in aller Öffentlichkeit ausgesprochen wird, also Lohengrin ist so eine öffentliche Oper, nicht? Es gibt also, alles spielt in der Öffentlichkeit, nur eine Szene, nämlich die im Ehegemach, die ist sozusagen intim. Also ein Frageverbot, das in der Öffentlichkeit ausgesprochen wird, ist kaum dazu geeignet, die Neugier der Beteiligten im Zaum zu halten. Vielmehr ist es ja das Einfallstor für Spekulationen und Verdächtigungen aller Art, die ohnehin aufgewühlten Gemüter noch für größere Unruhe versetzen, und so auch hier. Nachdem Lohengrin also Telramund besiegt hat und ihm das Leben geschenkt hat, ist Elsas Unschuld bewiesen. Es wird hochzeitsgefeiert, das kennen Sie. Und schließlich ist man endlich allein. Und genau hier jetzt, im intimen Schutzraum des häuslichen Ehegemachs, kann Elsa nicht mehr an sich halten. Sie erfasst sehr präzise die Tragik der Beziehung, die eben darin liegt, dass sich die Rolle des Ehemanns mit der eines unbekannten Gastes nicht vereinbaren lässt. Zitat: Ach, dich an mich zu binden, wie sollt ich mächtig sein? Voll Zauber ist dein Wesen, durch Wunder kamst du her, wie sollt ich da genesen, wo fänd ich dein Gewehr? Nichts kann mir Ruhe geben, dem Wahn mich nichts entreißt, als, gilt es auch mein Leben, zu wissen, wer du seist. Und daraufhin enthüllt Lohengrin in der berühmten Gralserzählung seinen Namen, Lohengrin, und seine Herkunft. Stellt sich heraus, er ist ein Gralsritter aus einer gleichsam überirdischen Sphäre der Burg Montsalvat. Und damit offenbart er sich tatsächlich als das absolut Fremde, das in der menschlichen Welt nur als Unerkanntes einen Platz haben kann. Lohengrins Tragik liegt darin, dass er einerseits Exponent des Absoluten ist und dies auch nicht aufgeben kann, zugleich aber andererseits sich in der Realität des menschlich Beschränkten voll entfalten will. Und seine Strategie, diesen Widerspruch zu überwinden, besteht darin eben, absolute Gastfreundschaft einzufordern, indem er durch das Frageverbot seinen Status als Fremder in der Gemeinschaft auf Dauer stellt. Die eigentliche Intention des Frageverbots liegt also darin, dem Unverstandenen selbst einen Platz als Unverstandenes in einer Diskursordnung zu ermöglichen, die sich der Ratio des Verstehens verschrieben hat. Und das ist natürlich ein Unterfangen, das notwendig scheitern muss. Und es scheitert genau in der häuslichen Umgrenzung des Ehegemachs. Mein letztes Beispiel stammt jetzt nicht aus der Welt der Oper, sondern von Franz Kafka. Und es geht mir um die bereits durch ihren Titel für diese Konferenz programmatische Erzählung Die Sorge des Hausvaters. Sie kennen das, im Zentrum der Erzählung steht jenes eigentümliche Wesen Odradek, das aussieht wie eine flache, sternartige Zwirnspule und das außerordentlich beweglich und nicht zu fangen ist. Genauso geheimnisvoll wie sein Name, über den sich schon Generationen von Literaturwissenschaftlern den Kopf zerbrochen haben, ist der Zweck seines Daseins. Odradek scheint eine Art Poltergeist zu sein, der sein Unwesen vor allem in den transitorischen Bereichen des Hauses treibt, also den Treppenhäusern, Gängen und Fluren. Offensichtlich gehört er zu einer besonderen Sorte Gast, nämlich zu jenen, die, sind sie einmal angekommen, nicht mehr fortgehen wollen. Gemeinhin bezeichnet man solche Gäste als Parasiten. Dabei ist die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Parasitos nicht notwendig pejorativ. Als ein eingeladener Tischgast ist der Parasitos zunächst ein Mitessender im besten Sinne des Wortes. Und in diesem Sinne wären alle Gäste zunächst auch Parasiten. Das Problem bei diesen Parasiten besteht jedoch darin, dass man sie schlecht wieder los wird. Sie sind, wie es so schön heißt, gekommen, um zu bleiben. Der Parasit missbraucht das Gastrecht und er erzeugt auf diese Weise ein grundsätzliches Misstrauen, das den Gestus der Hospitalität von innen heraus zersetzt. Und so resultiert die Sorge des Hausvaters vor allem aus der Möglichkeit, dass jenes eigentümliche Wesen Odradek sich dauerhaft bei ihm eingenistet haben könnte. Zitat: Sollte er also einstmals etwa noch vor den Füßen meiner Kinder und Kindeskinder mit nachschleifendem Zwirnsfasen die Treppe hinunterkollern? Er schadet ja offenbar niemanden. Aber die Vorstellung, dass er mich auch noch überleben sollte, ist mir eine fast schmerzliche. Spätestens seit dem gestrigen Vortrag von Dietz Behring wissen wir, dass der Hausvater, denkt man ihn von Luthers Idee des ganzen Hauses her, auch eine theologische Konnotation hat, sodass man Kafkas Erzählung durchaus als eine Allegorie auf das spannungsreiche Verhältnis zwischen Christentum und Judentum lesen könnte. Odradek figurierte dann als der frei flottierende jüdische Signifikant, der nirgendwo zu Hause, aber überall beheimatet ist und der dem christlichen Hausvater einiges Kopfzerbrechen bereitet. Gleichzeitig aber, und ich denke, auch das ist unmittelbar evident, kann man zeigen, dass Kafkas kurze Erzählung die Metapher der literarischen Vaterschaft explizit beim Wort nimmt. Odradek steht dann stellvertretend für jene uralte Skepsis dem geschriebenen Wort gegenüber, die zuerst von Platon im Phaidros artikuliert wurde. Dort kritisiert Sokrates die Erfindung der Schrift mit folgenden Worten: Einmal niedergeschrieben, treibt sich jedes Wort allenthalben wahllos herum, in gleicher Weise bei denen, die es verstehen, wie auch genauso bei denen, die es nichts angeht und weiß nicht zu sagen, zu wem es kommen sollte und zu wem nicht. Wenn es dann schlecht behandelt wird und ungerechterweise geschmäht wird, so bedarf es immer seines Vaters, der ihm helfen sollte. Denn selbst kann es weder sich wehren noch sich helfen. Aus dieser Perspektive betrachtet, wäre Odradek genau eine gleichsam entfesselte und vagabundierende Zeichenfolge, deren Sinn und Bedeutungsgehalt sich weder vom Autor kontrollieren noch vom Leser explizit festschreiben lässt. Werner Hamacher hat vor diesem Hintergrund Odradek einmal als dasjenige bezeichnet, was außerhalb der sprachlichen oder schriftlichen Ordnung und außerhalb der Rede, abgetrennt von der Ordnung des Diskurses, außerhalb jeder genealogischen und logischen Reihe, als Verräter jeder Partei und jedes erdenklichen Ganzen sein Unwesen treibt. Und das, so könnte man sagen, ist gut so. Denn ohne die parasitären Gäste, welche die Bedeutungsmuster der Schrift beständig verschieben und supplementieren, wäre das Haus der Literatur ein ziemlich langweiliger Ort. Mit anderen Worten, Parasiten erzeugen Asymmetrien und der Trick wäre, dies als Chance zu begreifen, wie Michel Serre einmal betont hat. Die neue Ordnung erscheint erst durch den Parasiten, der die Nachricht stört. Sein innovatives Potenzial scheint dort auf, wo der Parasit die gewohnte Botschaft verwirrt und eine überraschend andere komponiert. Und es sind ja nicht nur die parasitären Gäste, die die gewohnte Botschaft verwirren, sondern eben auch solche, die das Gastrecht auf andere Weise irritieren, wie etwa Lohengrin oder Siegmund. Gleichzeitig aber fügen ja gerade diese Gäste, indem sie die Grenzen der Hospitalität nicht nur ausloten, sondern überschreiten, dem Haus als dem Ort, an dem sich Gastfreundschaft realisiert, eine Dimension hinzu. Denn ein Haus, das auch solche Gäste noch beherbergen können will, muss auf der einen Seite in sich abgeschlossen sein, um eben behausen zu können, auf der anderen Seite aber die eigenen Grenzen der Behausung noch dem absolut Fremden gegenüber offen halten. Anders formuliert, das Haus, das diese Form von Hospitalität im Sinne einer Gabe, die auf keine Gegengabe mehr spekuliert, zu leisten imstande ist, das dem Gast als Fremden in das eigene integriert, ohne ihn dadurch schon seiner Andersartigkeit zu berauben, dieses Haus ist die Literatur selbst. Das ganze Haus der Literatur ist jener Ort, das diesen beunruhigenden Gästen ein unbedingtes Bleiberecht garantiert, weil Literatur genau betrachtet ja erst dort entsteht, wodurch bewusst zugelassene Differenzen und Polysemien ästhetische Freiräume entstehen können. Der Bedeutungsvielfalt der Metaphorik des Hauses nachzuspüren gelingt insofern erst dann, wenn Literatur selbst als ein Haus begriffen wird, das noch den fremdesten Gästen offen steht, das also die Differenz, die die Sprache schafft, programmatisch offen hält und nicht durch vereinnahmende Setzung sofort wieder schließt. Nur dann nämlich öffnet sich ein Raum, in dem eine andere Sprache, ein anderes Sprechen und alimini etwas anderes als Sprache zur Sprache kommt. Vielen Dank.